Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres News Aktuell Podcasts. Ich bin Beatrix Thaar und heute haben wir einen Mann zu Gast, der einer der ganz wenigen Podcast-Gäste ist, die nicht in der PR unterwegs sind, sondern im Marketing. Er ist studierter Diplom-Volkswirt, war Leiter Marketing und PR bei Faircare und in gleicher Position bei der DEKRA Akademie. Seit 2005 ist er geschäftsführender Gesellschafter bei der Mamato GmbH. Und seit 2018 ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter bei der Mamato Brainson GmbH. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Wie heißt er? Unser Gast heißt Thomas Göring. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Bea. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Und natürlich ein nicht minder herzliches Willkommen an meine Kollegin und Co-Host Nicola Wullert. Hallo, Nico.
Guten Morgen, ich freue mich auf unseren Podcast.
Thomas, wir haben ja wieder vorrecherchiert und da haben wir gelesen, dass du gerne mit deiner Morgenlektüre und zwar mit nicht weniger geringeren Medien wie zum Beispiel der Neuen Zürcher Zeitung, dem Handelsblatt und dem Spiegel beginnst. Also drei Flaggschiffe, wenn man das so sagen kann, aus der klassischen Medienlandschaft. Ich glaube, ich brauche da jetzt nicht zu fragen, ob Print oder digital, oder?
Tatsächlich 100% digital. Allerdings nicht aus Prinzip, sondern weil es komfortabler ist. Ich habe einen schnellen Überblick über die Themen, die mich interessieren. Wirkliche Nachrichten sind in Echtzeit verfügbar. Und die genannten Medienhäuser haben echt gute Apps. Das heißt, ich kann auch die langen Reportagen einfach super lesen. Und spätestens dann brauche ich diese riesigen und ehrlicherweise auch etwas unpraktischen Wochenendausgaben 70 mal 60 Zentimeter nicht mehr.
Ja, das war ja auch eigentlich nicht anders zu erwarten. Du arbeitest ja schließlich für eine Agentur, die sich auf digitales Marketing spezialisiert hat. Also alles Digitale ist Treiber deines Geschäfts. Wie bist du eigentlich zu Mamato gekommen? Und für alle, die euch noch nicht kennen, was genau macht Mamato eigentlich für seine Kunden?
2006 war ich Marketingleiter für die Bildungssparte des DEKRA-Konzerns. Und ich wollte E-Mail-Marketing für 150 Standorte einführen, damit wir deutlich effektiver mit den Tausenden von Bestandskunden kommunizieren können. Und wie das in Konzernen so ist, haben wir bekannte Agenturen zu einem Pitch eingeladen. Und in dem Pitch gab es zwei Lager. Entweder waren die Agenturen kreativ strategisch und hatten wirklich tolle Kampagnen im Rucksack, oder die Agenturen hatten technisch-prozessuale überzeugende Konzepte. Funktionierendes E-Mail-Marketing braucht aber beides. Und mir wurde klar, dass hier eine Nachfrage nicht bedient wird. Und dann habe ich mit meinem heutigen Co-CEO eine Agentur für E-Mail-Marketing gegründet, in der genau das, nämlich das erforderliche Marketing-Know-how einerseits, mit der notwendigen technischen Kompetenz andererseits unter einem Dach gebündelt wird. Und damit war die Positionierung am Markt auch klar. Mamato steht übrigens für Marketing, Mark und Thomas.
Ah.
Und deine zweite Frage war, was jetzt Mamato eigentlich für die Kunden macht. Naja, also wir sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsziele erreichen. Und das schaffen wir dadurch, dass wir diese digitalen Leistungen, E-Mail-Marketing wie Suchmaschinenoptimierung, Paid Media, clever miteinander kombinieren. Und clever kombinieren heißt, dass wir diese Instrumente mit Technologie, mit Kreation und mit Strategie unterfüttern. Und in der vorgenannten Tochtergesellschaft haben wir die Programmierleistungen gebündelt. Dort realisieren wir Jobs, Websites, Konfiguratoren. Es dreht sich alles darum, dass wir Zielgruppen auf ihren Customer Journeys individuell abholen, damit unsere Kunden ihre Ziele erreichen.
Vielleicht graben wir da jetzt nochmal ein bisschen tiefer rein, weil das ist ja so ein bisschen das Ziel oder das Leistungsversprechen von vielen Dienstleistern. gerade so diese Agenturlandschaft, vielleicht wollen wir da nochmal ein bisschen tiefer reingraben. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also wenn man mal sich überlegt, was man dann auch so querscannt, wenn man Agenturen sucht, da gibt es ja so viele verschiedenen, auch so viele Begrifflichkeiten, wie sich Agenturen nennen. Ne? Also Full-Service-Agentur, Netzwerkagentur, Digitalagentur, Mediaagentur, Online-Marketing natürlich, PR. Es gibt da so viele verschiedene Bezeichnungen. Wie würdest du denn jetzt für dich bzw. für euch Agentur definieren? Was macht eure Agentur aus? Also was ist das?
Spannende Frage. Also klare Antwort. Wir sind eine Agentur für digitales Marketing. Und den Begriff Full Service, weil du den gerade erwähnt hast, Bea, den haben wir ehrlicherweise schon vor langer Zeit abgelegt, weil er schlicht und einfach wischiwaschi ist. Keine Agentur kann in der gesamten Breite und Tiefe des digitalen Marketings beraten, planen, umsetzen. Das funktioniert einfach. Und ich finde auch, dass der Begriff digitales Marketing besser passt als Online-Marketing. Mhm. Denn Online-Marketing klammert aus meiner Sicht die ganzheitliche Strategie aus. Und das ist bei der Beratung bei uns immer dabei. Deswegen heißen wir Agentur für digitales Marketing und nicht Agentur für Online-Marketing. Und ich persönlich möchte auch diesen Begriff der Agentur, also ganz bewusst Agentur, nicht Manufaktur oder House of, sondern Agentur, breit auf der Brust stehen haben, weil wir ja wie jede Agentur etwas vermitteln. In dem Fall sind es Werbeplätze, zum Beispiel Google-Anzeigen, paid. Aber wir sind keine reine Media-Agentur, die du auch erwähnt hast, denn wir erbringen ja, wie vorhin erwähnt, auch andere Leistungen. Netzwerkagentur können wir im Übrigen ausschließen, weil wir vollkommen unabhängig sind. Wir gehören zu keinem internationalen Netzwerk. Also kurzum, wir sind eine Agentur für digitales Marketing und vielleicht als letzter Satz das Thema PR-Agentur. Nein, das sind wir in keinem Fall, weil die Kompetenz einer PR-Agentur, die haben wir nicht.
Ich habe es eben schon mal gesagt, dein Business ist das digitale Marketing. Du hast es selber auch gerade noch mal bekräftigt. Die Älteren unter uns, wie es immer so schön heißt, werden sich vielleicht noch daran erinnern, wie das alles mit der sogenannten Online-Werbung. Ich hebe meine Hände jetzt und zeichne Tüdelchen in die Luft bei dem Wörtchen Online-Marketing. Also Stichwort Werbung in Frames damals noch. Gibt es das noch? Nein. Werbung am Seitenrand einer Nachrichtenseite. Und wenn ich mal so kurz die letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre Revue passieren lasse, dann hat sich euer Business massiv verändert haben. Magst du uns die größten Veränderungen ganz kurz skizzieren?
Gerne. Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Und als du das gerade gesagt hast, Nico, ist mir eine Geschichte eingefallen, nämlich direkt nach der Gründung haben der Marc Kühler, also mein Co-CEO und ich, damals noch in diesen Cafés, die es gab, in den Internetcafés, die ersten Newsletter selbst programmiert. So ging es damals los. Da er es besser konnte als ich, habe ich vorne immer den Fünfer bezahlt und der hinten die Newsletter programmiert. Es war eine witzige Zeit. Aber zurück zum Thema, tatsächlich, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Und ich glaube, es gab 4 entscheidende Veränderungen, die dann wiederum für sich genommen ganz viele andere Änderungen nach sich gezogen haben. Und die erste große Veränderung fängt tatsächlich mit dem von dir genannten Beispiel an, also mit der Werbung am Seitenrand. Das ist, ja, wir haben alle ein Bild vor Augen.
Die gibt's doch immer noch, hallo? Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer?
Natürlich gibt es sie immer noch, aber das war damals, ich sage jetzt mal, was haben wir jetzt 2023, vor 20, 25 Jahren, Thomas, korrigier mich, war das ja relativ neu dann auch. Also bis dahin waren ja dann alle Angebote irgendwie da und kostenlos und keiner glaubte, dass irgendwie die Mehrheit der Menschen sich irgendwann digital informiert und nicht mehr per Spiegelzeit, das örtliche Lokalblatt, wie auch immer. Also das kam dann irgendwie so langsam auf und wirkte dann für mich zumindest auch erstmal so, wer bist du denn?
Alles war bunt, alles hat geblinkt und irgendwie dachten alle, es ist total fancy. Aber ich glaube, die erste große Veränderung war tatsächlich das Thema Personalisierung. Denn die Werbeanzeigen, nach dem, was du gerade geschildert hast, kam das als erstes, dass alle überlegt haben, naja, okay, es ist bunt, es ist wild, aber was passiert denn jetzt eigentlich? Und das erste war tatsächlich, dass die Werbeanzeigen und die Marketingbotschaften, die dahinter standen, im Laufe der Zeit, wir reden jetzt tatsächlich über einen Zeitraum von 15 Jahren, personalisiert und individualisiert wurden. Und der Hintergrund, das ist ja nur die Auswirkung, der Hintergrund ist die schier unendliche Datenmenge, die sich aufgetürmt hat, die ja sich auch nach wie vor jeden Tag auftürmt. Und im Laufe der Zeit haben auch wir Agenturen gelernt, diese Datenmengen sinnvoll einzusetzen, nämlich für personalisierte Werbung einzusetzen. Das ist eines der wesentlichen Argumente damals für das digitale Marketing gewesen, im Gegensatz zur Printausgabe. Denn wenn es sinnvoll gemacht wird, dann empfinden Verbraucherinnen und Verbraucher Werbung auch nicht als so nervig, in Anführungszeichen, weil die Botschaft eben passt. Und das hat tatsächlich unser Business im Grunde grundlegend verändert. Wir müssen 100% in der Lage sein, diese Datenmengen zu verarbeiten. Wir müssen 100% in der Lage sein, diese Daten auch richtig zu interpretieren, denn sonst kriegen wir gar keine Performance in die Kampagnen rein. Und im Übrigen sind da ja auch spannende Berufsbilder entstanden, wie zum Beispiel der Data Analyst, die Data Analystin. Hochgefragte Skills, die dort laufen, aufgrund dieser unendlichen Datenmengen. Und wenn wir über die größten Veränderungen sprechen, dann müssen wir ganz schnell auch über den 29. Juni 2007 sprechen, den wir natürlich alle vor Augen haben. Es war der Tag, an dem das erste iPhone vorgestellt wurde. Und dieses Teil.
Ach, siehst du. Den Termin hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt.
Dieses.
Ja, das war eine Veränderung, das ist richtig.
Absolut. Dieses Teil hat das digitale Marketing eigentlich komplett verändert. Denn Mobilität, mobil, wurde eines der ganz großen Themen. Websites, Newsletter, Google Advertising, also all die Themen, die wir schon angerissen haben. Alles wurde responsiv, wie es damals hieß. Alles wurde mobilfähig gemacht. Und das war einerseits eine große technische Herausforderung, dass es funktioniert. Aber ich glaube, die noch größere Veränderung war, dass wir alle die sogenannten Customer Journeys neu denken mussten. Ich mache es mal ganz konkret. Ein User fängt eine Interaktion Applikation, welche auch immer, auf dem Desktop an, im Büro, ist dann unterwegs, führt diese Interaktion mit dem Smartphone fort und macht sie abends auf dem iPod zu Ende. Und die Erwartungshaltung war natürlich relativ rasch aus Verbrauchersicht, dass über alle Geräte und über alle Kanäle hinweg eine nahtlose Experience stattfindet. Das war die riesige Veränderung, die sich damals abgezeichnet hat. Und ich glaube eins schon, dass die Agenturen mit Vordenker und mit Umsetzer waren, dass all diese Herausforderungen, die damit einhergingen und die Veränderungen, die damit einhergingen, dass wir die ganz gut mitgestaltet haben. Ja, und jetzt müssen wir auch gleich über die dritte große Veränderung sprechen. Und das ist Social Media. Social Media hat, ähnlich wie bei den Werbungen mit den Werbeanzeigen an der Seite, gab es ja bei Social Media auch sowas. Wenn wir uns vor ein paar Jahren erinnern, dann sind wir alle im Grunde auf Facebook, auf Instagram später erst einmal unseren eigenen Freunden gefolgt. Heute folgen wir Influencern, heute folgen wir Content-Kreatoren. Und das Angebot an Content ist auf Social Media explodiert, weil die Nachfrage nach Content unstillbar ist. Und wir müssen sie ja schon mal nennen, die YouTubes, die Instagrams, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Twitter und wie sie alle heißen. Und die haben dementsprechend durch diese Mächtigkeit auch das digitale Marketing entsprechend stark verändert und entsprechend stark geformt. Denn dort finden wir Reichweite, dort finden wir alle möglichen Zielgruppen, dort haben wir super Targeting-Möglichkeiten, dort haben wir effektive Marketinginstrumente. Hm. Das wäre für mich in den letzten 20 Jahren ganz klar eine der ganz großen Veränderungen. Und das vierte und letzte ist nochmal ein bisschen ein anderer Blick auf die ganze Thematik. Das ist die Veränderung der sogenannten Plattformökonomie. Also Plattformen, die im Grunde Anbieter und Nachfrager rein digital zusammenbringen. Und auch hier müssen wir sie einfach mal nennen. Das ist natürlich Amazon. Das ist natürlich der App Store von Apple. Aber das sind auch die Streamingdienste wie Netflix und Spotify. Das ist eine reine Plattformökonomie. Oder auch die Dinge, die wir mittlerweile gelernt haben, wie zum Beispiel Airbnb. Das größte Hotelunternehmen der Welt hat kein einziges Hotelzimmer. Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt, hat kein einziges Taxi. Und ab Weihnachten kommt jetzt TikTok. Das ist die Plattform, die am schnellsten wächst, in den USA, mit dem Thema E-Commerce dazu. Da werden dann mal schwuppsdiwupps weitere 200 Millionen User mit E-Commerce konfrontiert. Also diese Plattformbetreiber haben ja neben den zwei Einkommensquellen oder Einnahmequellen, Nutzungsgebühren und Verkaufsprovisionen auch immer eine Einnahmequelle und das ist Werbung. Und dementsprechend gibt es hier ähnlich wie in dem Social-Umfeld auf den Plattformen eine dritte Einnahmequelle mit Werbung und dementsprechend gibt es unzählige Werbemöglichkeiten von Affiliate-Marketing über App-Marketing, über Content-Marketing bis hin zu Paid-Marketing und dementsprechend hat das auch unser Business massiv verändert. Also wenn wir das zusammenfassen wollen über diese drei großen Veränderungen, dann dass die letzten 20 Jahre die Technologien, aber auch diese Geschäftsmodelle, die Art und Weise, wie Unternehmen mit Zielgruppen kommunizieren, komplett verändert. Und auch die Erwartungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern an Werbung hat sich massiv verändert. Und in dieser Folge wiederum hat sich auch unser Business, das Business der Digitalagenturen, massiv verändert. Sowohl die Leistungen, aber auch unser Geschäftsmodell.
Ja, spannend. Kann man vieles auch für die, ich habe jetzt gerade mal überlegt, inwieweit da auch Analogien einfach zu den Entwicklungen für das Bespielen von klassischen PR-Kanälen. Es ist auch, da gibt es doch einige Analogien, würde ich sagen. Aber jetzt springen wir mal gemeinsam nochmal zurück und gehen nochmal tiefer zu einem eurer Hauptspielfelder, nämlich dem digitalen Marketing und da in einen Bereich, den ihr auf der Website ja auch unter dem Begriff, du hast es auch gerade schon erwähnt, Paid Media zusammengefasst habt. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit jetzt wirklich jeder oder jede von unseren Hörerinnen und Hörern schon diesen Begriff kennt. Deswegen kannst du uns vielleicht hier auch nochmal ganz kurz erklären, was ist darunter eigentlich zusammengefasst, beziehungsweise vielleicht auch einen Überblick über die aktuell gängigsten Formen von Paid Media geben.
Ja, super gerne. Jetzt machen wir kein Pro-Seminar draus, weil wir haben es vorhin gehört, es gibt unzählige auch Paid-Media-Formate. Wir kategorisieren es mal ein bisschen. Und das bekannteste haben wir schon genannt. Das bekannteste Format ist eigentlich Google Ads. Mhm. Also bezahlte Werbung, darum geht's ja, in einer Suchmaschine. Und das folgt eigentlich einem ganz einfachen Prinzip. Wenn du eine Suchanfrage in einer Suchmaschine tätigst, dann spielt der Werbetreibende eine passende Anzeige aus. And that's it. Das gibt's im Übrigen bei fast allen Suchmaschinen. Stichwort Einnahmequelle. Bing ist so eine, ne? Also Microsoft hat genau das Gleiche. Ein weiteres sehr gängiges Format sind sogenannte Display-Ads. Die werden auf Websites und Apps geschaltet. Das, Nico, wäre die Fortführung unserer bunt blinkenden Anzeigen aus der Vergangenheit, aus den Anfangstagen. Und diese Display-Ads, die gibt's in verschiedenen Varianten. Die einfachste ist eben tatsächlich noch diese Banner-Ad. Das ist einfach ein bisschen individualisierter, aber die gibt's nach wie vor. Wenn Sie gut gemacht ist, dann performt die auch noch. Aber es gibt auch andere Formate, wie zum Beispiel sogenannte Rich Media Ads innerhalb dieser Display-Ad-Gruppe. Das sind dann Anzeigen, die multimediale Elemente enthalten, wie zum Beispiel Audio oder interaktive Elemente, wie zum Beispiel ein Eingabefeld für eine E-Mail-Adresse. Da wird es dann anspruchsvoller. Und das Dritte, und dann haben wir sie wieder auch schon, das sind Social Media Ads. Ihr seht, auch hier ist es ein ganz großes Thema. Und dort haben wir eben auf den genannten Plattformen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, sehr umfangreiche Paid-Media-Möglichkeiten. Und was hier eine besondere Rolle spielt, sind sogenannte Video-Ads. Denn Video auf Socials wirkt, das kennen wir alle. Und das letzte Format, über das wir unbedingt sprechen müssen, ist ein bisschen was anderes. Das sind Native-Ads. Denn die gehen anders vor. Native-Ads sollen sich möglichst nahtlos in eine redaktionelle Umgebung von Websites oder Apps einfügen, damit sie in Anführungszeichen nicht so aufdringlich wie die anderen Formate sind. Und wenn das gut gemacht ist, dann werden Native Ads tatsächlich auch als sehr informativ wahrgenommen.
Welche Rolle spielen Native Ads in eurer täglichen Arbeit? Oder eine weitere Frage, die sich hier gerade anschließt, was sind denn die größten Chancen für Unternehmen, wenn sie Native Ads für sich einsetzen?
Also zunächst einmal, die Rolle von Native Ads wird immer größer. Ja, das sehen wir. Das ist ein Format, was an Bedeutung gewinnt. Das sehen wir in den Pitches, das sehen wir in Kundenworkshops und letztlich sehen wir es auch in den Umsatzzahlen. Und die Chance ist, dass du darüber im Grunde die Zielgruppe besser erreichen kannst. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn du die richtige Umgebung hast, das ist so der erste Aspekt, wenn du also die richtige Zielgruppe identifiziert hast und richtig ansprichst, dann hast du in der richtigen Umgebung das richtige Targeting. Und wenn du das richtige Targeting hast, dann hast du die entsprechend richtigen Engagement-Raten. Also die Klickrate funktioniert einfach ganz gut. Das ist sicherlich eine große Chance, die du mit Native Ads hast. Ein zweiter Aspekt ist, dass wenn du die richtige Umgebung, also den richtigen Publisher ausgesucht hast, dass der redaktionelle Content besser wahrgenommen wird und die Brand Awareness stimmt. Also du lädst einfach deine eigene Brand besser auf. Meine Glaubwürdigkeit steigt. Das ist ein Stück weit die Chance, die du dahinter siehst. Und was mir hier an dritter Stelle auch besonders wichtig wäre, wäre das Thema Storytelling. Native Ads sollten eigentlich eine gute Geschichte erzählen. Eine emotionale Ansprache sorgt für ein positives Erlebnis und die Message bleibt besser kleben. Das heißt, Native Ads bieten unterm Strich tatsächlich gute Chancen, Kampagnen zu pushen.
Gibt's da jetzt aus deiner Sicht schon gesagt Storytelling, ne? Die richtige Umgebung, die richtige Zielgruppe, die richtige Plattform auswählen, dort, wo auch deine Zielgruppe sich befindet. Wahrscheinlich hängt's so ein bisschen von der Strategie auch ab. Vielleicht wirst du ja auch neue Zielgruppen erschließen und dann könnte auch eventuell eben eine Plattform und ein Medienpartner interessant sein, der bisher vielleicht nicht deine primäre Zielgruppe bedient hat oder in diesem Umfeld tätig war. Gibt's denn auch, sagen wir mal, Dinge, die man bei Native Ads unbedingt vermeiden sollte? Also Themen zum Beispiel, die gar nicht passen.
Würde ich nicht kategorisch ausschließen. Denn das Erste ist, dass du eines erzeugst, wer Relevanz, Relevanz, Relevanz. Der Inhalt muss stimmen. Du musst Themen besetzen, die für deine Zielgruppe passen. Du musst die Bedürfnisse und die Probleme deiner Zielgruppe kennen und ansprechen. Wenn du keine Relevanz erzeugst, dann Finger weg von Native Ads. Insofern ein Thema von vornherein ausschließen würde ich nicht. Denn wenn du das relevante Thema gefunden hast, kommt ja gleich die zweite Herausforderung, wie es gerade eben schon gesagt hat. Du musst die Story clever erzählen, wenn das Thema gefunden ist. Wenn das informativ ist, wenn das emotional ist, wenn das nützlich ist für deine Zielgruppe, dann hast du Neugierde und dann bindest du auch die Zielgruppe. Ich würde es nicht themenabhängig machen. Diese konzeptionelle Arbeit, die du gerade erwähnt hast, diese strategische Vorarbeit, was ist das Ziel, welche Daten habe ich zur Verfügung, welche Targeting-Möglichkeiten habe ich, daraus ergibt sich ja erst, ob es passt. Mir ist kein Thema bekannt, zumindest kein Thema, was für Werbung ganz grundsätzlich geeignet ist, was dafür ausgeschlossen werden sollte. Und dann hast du, wenn du eine Information, eine nützliche, emotionale Story aufgebaut hast, dann musst du sie dort ausspielen, wo du die Zielgruppe triffst. Und die triffst du auf einer der Plattformen, die wir vorhin genannt haben. Und dann brauchst du schon sowas wie, dass der Stil, dass die Tonalität zu dieser Plattform passt. Du musst den Zeitpunkt der Customer Journey ganz gut erwischen. Wo befindet sich denn jetzt gerade diese Zielgruppe? Ist es eine Informationsphase oder sind sie schon weiter? Wir haben vorhin über Brand Awareness gesprochen, also in der Tendenz ist eine Native Ad eher dafür geeignet, wenn sie am Anfang einer Customer Journey steht. Mhm. Ich bin noch in der Informationsphase. Und daraus leitet sich auch ein Stück weit ab, was bei Native Ads weniger funktioniert. Das ist eine sehr hochfrequente Ausspielweise zum Beispiel. Das sollte man dann eher E-Commerce-Remarketing-Ads überlassen. Die müssen rausgeballert werden. Das ist hier fehl am Platz.
Was glaubst du, wie wird sich Native Advertising in den nächsten paar, meinetwegen 2, 3 Jahren entwickeln? Wie hoch ist das Potenzial deiner Meinung nach?
Überproportional. Also überproportional zu anderen Ads-Formen. Warum? Ich glaube, das vielleicht passt doch ganz gut in die Zeit. Konsumentinnen, Konsumenten, auch bei digitaler Werbung, mehr Wert auf Authentizität und Glaubwürdigkeit legen. Zu Recht. Und Native Ads reflektieren diese Werte einfach stärker. Und deswegen werden sie auch häufiger zum Einsatz kommen. Das ist ein Grund. Der zweite Grund haben wir vorhin schon ein Stück weit erwähnt. Das ist der Wachstumsmotor Videocontent. Native Ads in Form von Videos bringt Aufmerksamkeit. Was vielleicht auch für Wachstum spricht, ist, dass Native Ads auf einer immer breiteren Palette von Plattformen erscheinen können. Es sind eben nicht mehr nur Websites. Es sind eben nicht mehr auch nur Socials. Es sind auch die E-Commerce-Plattformen. Und bitte nicht vergessen, es sind auch die Streaming-Dienste. Spotify, Twitch, Amazon Prime haben wir noch nicht erwähnt. Disney Plus haben wir noch nicht erwähnt. Das ist ein Multimilliardenmarkt. Und dort wird das sicherlich verstärkt kommen, dass auch Native Ads zum Einsatz kommen. Im Übrigen ist auch KI, was wir erstaunlicherweise noch nicht erwähnt haben.
Kommt ja. Doch. Ja, keine Sorge.
Du greifst vor.
Bei Native Ads bietet sich's einfach an, denn durch KI kannst du Native Ads schneller und damit günstiger produzieren. Und du kannst sie besser targeten, du kannst sie hochgradiger personalisieren und ausspielen. Also über die gesamte Wertschöpfungskette von Native Ads spielt heutzutage schon KI eine gewisse Rolle. Und hier geht es um Produktivität und Effizienz. Und für mich als Unternehmer sind das beides Stichworte zum Thema Wachstum. Also Native Ads müssen wir auf dem Zettel haben. Und wer die erforderlichen Kompetenzen im Haus hat, der wird auch seine Kunden happy machen und ja für ganz ordentliche Revenue Streams sorgen.
Kommen wir jetzt mal zu noch einem zweiten Gebiet, lieber Thomas, auf dem ihr sehr große Expertise aufgebaut habt, nämlich SEO und SIA. Ich kann mir vorstellen, also auch hier, aber ich will Nico nicht vorgreifen, das Thema KI eine zukünftige, jetzt schon wahrscheinlich, nicht nur zukünftig. Ich würde mich ja gern erst nochmal in einem ersten Schritt nähern dem ganzen Thema SEO und SIA. Und zwar, ich glaube, mit SEO kann jeder was anfangen. SIA weiß ich eben wieder nicht, ne? Wenn wir wieder an unsere PRler denken. Das liegt ja doch auch in großen Teilen oft in der Marketingabteilung. Vielleicht magst du kurz SIA erklären und dann habe ich aber noch eine weitere Frage. Aber vielleicht kurz mal erklären.
Gerne. Also zunächst einmal einfach zur Abgrenzung. SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. Ja? Und dazu gehören die ganzen Maßnahmen, die die Sichtbarkeit von der Webseite erhöhen. Und zwar Achtung, und das ist der Unterschied in den organischen Suchergebnissen, nicht in den bezahlten Ergebnissen. Das ist Paid Media. Bei Suchmaschinenoptimierung können wir noch unterscheiden zwischen On-Page- und Off-Page-Maßnahmen, zwischen technischen und Content-Maßnahmen. So bis zu dieser Ebene können wir auch alle ganz gut mitsprechen und dann wird es langsam Expertenwissen. Weil im Grunde geht es immer darum, dass wir relevante Suchanfragen, dass relevante Suchanfragen zu einer höheren Platzierung in den Suchergebnissen führen, ja, und somit Traffic besorgt wird. Und SEA steht für Search Engine Advertising, also Suchmaschinenwerbung. Und Werbung wird hier unterstrichen. Das heißt, SEA ist somit ein Bereich von dem eben diskutierten Paid Media. Und wenn wir das beide zusammenfassen würden, also SEO und SEA, dann würden wir im Übrigen über Suchmaschinenmarketing sprechen. Genau, und weil du schon die PR-Agenturen angesprochen hast, die damit ja auch immer wieder konfrontiert werden, wir als Digitalagentur ja sowieso. Was uns immer wieder auffällt, ist, dass Kunden, Kundinnen, diese beiden Bereiche oftmals nicht zusammendenken. Nutzer durchlaufen auf dieser oder auf ihrer Customer Journey ja unterschiedliche Informations- und Kaufphasen, haben wir gerade schon bei den Native Ads gehört. Und diese beiden Online-Marketing-Instrumente, die wirken deutlich stärker zusammen, als wenn nur eines von beiden eingesetzt wird. Das ist mir wirklich wichtig, denn wir stoßen immer wieder darauf, dass das entweder oder im Raum steht. Mag auch der wirtschaftlichen Situation geschuldet sein, aber das ergibt keinen Sinn. Du musst das, vor allem wir als Agenturen, du musst das beides durchdenken.
Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel veranschaulichen, warum das aus deiner Sicht so wichtig ist, dass das zusammenspielt?
Was hast du als letztes gekauft, privat, Bea?
Lass mal kurz überlegen. Ich überlege, weil es war tatsächlich was. Ja. Ich will jetzt keine Werbung machen, deswegen sage ich jetzt auch den Namen nicht, aber ich habe tatsächlich als letztes bei einem großen Secondhand-Kleidungsportal eine wunderschöne Lederjacke ergattert.
Ja, super. Das heißt, du hattest eine gewisse Vorstellung. Du hattest eine gewisse Vorstellung. Es ist jetzt vielleicht kein Kleidungsstück, was rein dem Bedarf wie eine Regenjacke folgt, sondern von einem anderen Hintergrund. Das heißt, du bist zuerst einmal, du informierst dich. Du hast eine Vorstellung, ist sie schwarz, ist in welcher Größe ist sie? Du gehst ins Netz, du schaust. Und dann wirst du konfrontiert mit unterschiedlichen Ergebnissen. Und zwar mit Ergebnissen von Anbietern, die eben Anzeigen schalten. Da findest du dann vielleicht auch Nischenanbieter, aber die wollen unbedingt was verkaufen. Da ist auch was dabei, was dir vielleicht gefällt. Und da gleichzeitig hast du über die organischen Ergebnisse andere oder gleiche Anbieter. Und jetzt ist ja genau die Frage, worauf springst du an? Auf die Marke, auf den Preis oder auf was springst du an? Und dann schaust du es dir an. Wenn ein Kleidungsstück eine gewisse Preisklasse vielleicht hat, dann kaufst du auch nicht sofort, sondern du schaust sie dir an und sagst, ah, die will mir schon gefallen, aber hui, das ist dann doch ein stolzer Preis und passt sie mir auch und so weiter. Das heißt, du gehst, du sprichst vielleicht mit deinem Mann oder mit einer Freundin drüber und schaust abends nochmal. Und morgens hast du vielleicht auf das Ergebnis in der Suchmaschinenoptimierung geschaut. Ja, nicht direkt auf eine Anzeige. Das ist dir ins Auge gefallen. Vielleicht von einem Anbieter, dessen Namen du auch kennst. Ein Brand, das du kennst. Dann hast du abends nochmal drüber gesprochen. Und dann suchst du danach anders, weil jetzt deine Vorstellung schon viel tiefer ist. Du suchst nochmal gezielter. Vielleicht suchst du direkt nach dem Brand. Vielleicht suchst du danach, ob du es irgendwo noch günstiger kriegst. Und bam, dann hast du die 3 Versuchergebnisse, wo vielleicht diese Lederjacke verfügbar ist. Und dann gehst du über Suchmaschinenwerbung rein. Aus werbetreibender Sicht bist du tiefer im Sales Funnel gelandet. Du bist raus aus der Informationsphase und jetzt sollst du bitteschön auch kaufen. Und dann bist du anders geleitet. Du wirst anders abgeholt über eine Suchmaschinenanzeige. Du landest tiefer auf einer Webseite. Du landest vielleicht direkt im Warenkorb. Du landest vielleicht sogar direkt bei der Farbe, wenn du danach gesucht hast. Du landest vielleicht direkt bei der Größe, wenn du danach gesucht hast. Und zack, jetzt kaufst du hoffentlich. Und wenn du nur das eine oder das andere tust, dann gibt der Werbetreibende dort Geld aus. Aber du erzeugst nicht unbedingt das, was der Werbetreibende ja im Kopf hat. Am Schluss ist es Kaufen. Sondern du verschwindest irgendwann wieder und kaufst dann bei jemand anderes. Und das ist natürlich aus werbetreibender Sicht doof. Du machst was, du informierst dich bei ihm und dann gehst du rüber und kaufst bei jemand anderem. Genau, und da liegt auch ein Missverständnis drin, nämlich, dass man mit SEO schnelle Ergebnisse erzielen kann. Das funktioniert nicht. Dafür brauchen wir schon ein bisschen mehr einen Atem, im Gegensatz zu SEA, also zu bezahlten Anzeigen, die ich im Prinzip an- und ausschalten kann, wo ich auch im Prinzip schnell Traffic generieren kann. SEO liefert eher die nachhaltigen Ergebnisse. Das sehen wir über die Daten. Das mag, das liegt mir auch nochmal am Herzen, das mag ja ein Missverständnis auf Kundenseite sein. Da drückt vielleicht der Umsatz, da drücken vielleicht die Vertriebsziele, aber der eigentliche Fehler liegt eher bei uns auf der Agenturseite. Das muss unser Anspruch sein. Wir sind in der Pflicht, die Kunden an der Hand zu nehmen. Wir sind in der Pflicht, darüber aufzuklären, dass das zusammengedacht werden muss. Wir sind auch in der Pflicht, wenn es eine falsche Erwartungshaltung auf Kundinnenseite gibt, das aufzuklären und gegebenenfalls zu korrigieren. Das ist ja genau das, was letzten Endes eine Agentur ausmacht.
Definitiv, ja. Das, denke ich, ist auf jeden Fall eure Aufgabe. Welchen Zeitraum würdest du dann so ansetzen, immer wenn du da eben eine Empfehlung abgibst und sagst, also jetzt ist alles optimal sozusagen für den Start. Jetzt müssen wir mal 6 Monate ins Land gehen lassen, um zu schauen, welche Früchte unsere Arbeit tragen.
Grundsätzlich ist der Zeitraum länger als der, den sich der Kunde vorstellt. Das mal als erstes. Tatsächlich, also in den Anfangstagen von SEO war das auch bei uns auf den Agenturen so, dass wir dann eine Garantie auf Platz 1 ausgesprochen haben. Ja, das ist natürlich Unfug. Heute wäre es unsere. Das geht nicht. Bei SEA kannst du es ganz gut simulieren, wenn du kein Dreiviertelwissen hast. Das ist absolut hochgradiges Expertenwissen. Dann machst du nämlich vorher eine Analyse, schaust dir die Wettbewerber an, schaust dir das Budget an, schaust dir das Suchverhalten an und dann kannst du das ungefähr simulieren. Auch hier musst du die Webseite zusammendenken, sonst schaufeln wir ja nur qualifizierten Traffic drüber, aber im Grunde kauft niemand. Also dort haben wir, um uns in Zahlen auszudrücken, bei SEA haben wir tatsächlich einen sehr geringen Zeitraum, um das auszuspielen und auch dann Erfolge zu erzielen. Dort reden wir über Wochen, dort reden wir nicht über Monate. Mhm. Bei SEO kommt es doch sehr stark auf die Ausgangslage an, auf den Wettbewerb an und auch ehrlicherweise auf das Budget an. Wenn wir weniger Geld haben und wenn die Webseite beispielsweise nicht von uns kommt, sondern von einem anderen Dienstleister, dann müssen wir dort den Schulterschluss suchen, dann machen wir vielleicht die Empfehlungen, der muss sie umsetzen. Das sind alles Dinge, die wir im Vorfeld durchdenken müssen. Und ich finde den Zeitraum von einem halben Jahr, den du gerade genannt hast, okay. Mit Pauschalen tun wir uns ein bisschen schwierig. Nur wir reden hier über Monate und nicht über Wochen wie bei SEA.
Mhm. So, lieber Thomas, du wolltest die KI-Frage. Mhm. Jetzt kommt die KI-Frage. Ja, das beschäftigt uns alle ja schon seit einem knappen Jahr, also mindestens 10 Monate, begleitet uns in der Kommunikation und ich glaube natürlich auch im Marketing. Alles, was irgendwie KI getrieben ist, lass es Ding ChatGPT oder sonst wie heißen. Wir haben natürlich auch alle damit rumprobiert und rumgespielt und das ist ja in Teilen auch dann sehr amüsant. Aber was natürlich dabei auffällt, man sucht ja dann nicht mehr über Google, also Startseite Google, gibt deine Frage, dein Begehr, deine Suchbegriffe ein und finde eine Antwort, sondern das Gleiche tut man ja dann letztendlich innerhalb einer KI und damit außerhalb des Webs, wie wir es so bisher kennen. Und die Antworten landen dann auch dort. Also ich frage ChatGPT etwas und bekomme eine Antwort, die ist dann innerhalb dieser Anwendung. Das heißt mit anderen Worten, ich komme gar nicht mehr auf irgendwelche Websites, die mir die Antwort auf meine Frage oder auf mein Bedürfnis geben. Was glaubst du, wie sieht die Zukunft der Suchmaschinen bzw. der Suchmaschinenoptimierung aus und was heißt das eigentlich für Websites von Unternehmen?
Spannende Frage. Vielleicht ist es ja tatsächlich so wie mit dem Vorstellungstermin von ersten Apple iPhone, dass wir in 15 Jahren uns auch an den Tag erinnern können, als ChatGPT veröffentlicht wurde. Was die Zukunft angeht, ist tatsächlich momentan die Frage, wem hören wir zu, was über die Zukunft erzählt wird? Ich darf mal zwei Beispiele nennen. Nehmen wir mal Microsoft. Weil du ChatGPT erwähnt hast, müssen sie. Microsoft ist der größte Investor in ChatGPT. Nicht nur in Geld, sondern im Übrigen auch in Infrastruktur. Dafür darf dann Microsoft wiederum die KI, also ChatGPT, in die eigenen Produkte einbauen und allen voran natürlich in die eigene Suchmaschine Bing. Und genau darum geht's ja. So. Und wenn wir das als Ausgangspunkt nehmen und zum Beispiel Bill Gates zuhören, dann sagt Bill Gates, dass Menschen in der Zukunft nicht mehr auf Suchmaschinen gehen. Und Bill Gates sagt auch, dass Menschen in Zukunft nicht mehr auf Shopping-Sites wie Amazon gehen, weil die KI in der Lage sein wird, menschliche Bedürfnisse, menschliche Gewohnheiten zu verstehen. Und dann übernimmt KI auch tatsächlich all diese Dinge. Aber, und das meine ich, es kommt ein bisschen drauf an, wem wir denn zuhören. Es gibt im gleichen Konzern bei Microsoft Fabrice Carnel, ein hochrangiger Manager und zuständig für die Produkte, der vor kurzem in einem Interview gesagt hat, Bing verpflichtet sich, Websites auch in Zukunft weiterhin Traffic zu liefern und die Zahl der Klicks, die die Publisher erhalten, soll sogar steigen. Er sagt auch, dass die SEOs sich überhaupt keine Sorgen machen sollen wegen KI, sinngemäß, weil sich deren Handlungsfeld durch KI sogar noch erweitert. Ja, wie jetzt? Arbeiten die beiden jetzt im gleichen Laden? So, das ist die Frage, wen hören wir dazu? Und wenn wir einen anderen großen Player nehmen, zufälligerweise Google mit 3,5 Milliarden Suchanfragen pro Tag, wohlgemerkt, mit Abstand die größte Suchmaschine der Welt, bleibt schwammig, was die Zukunft angeht. Pünktlich gerade zu dem eigenen 25-jährigen Geburtstag, wir haben vorhin über Zeiträume gesprochen, also durchaus prägend für den Zeitraum, hat auch Google eine rund erneuerte Suche angekündigt. Und in wirklich bestem Marketing-Sprech hieß es dort, dass diese Suche visueller, persönlicher, menschlicher, snackbarer werden soll. Wobei ich mich frage, was snackbar bedeuten soll bei einer Suchmaschine. Also auf Deutsch. Auch Google will den eigenen KI-Chatbot in die Suche integrieren. Und es sollen Zusammenfassungen zu dem gesuchten Thema gemacht werden, mit passenden Bildern, mit passenden Produkten und so weiter. Aber ich finde, wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, dass diese großen, momentan vor allen Dingen großspurige Ankündigungen machen. Diese Integrationen werden sicherlich kommen. Aber wann? Suchbefehle in Suchmaschinen eintippen und dann links klicken, wie wir es heute kennen, nicht mehr die Kernfunktion ist, sondern die Unterhaltung mit einem KI-Chat. Es weiß schlicht niemand. Und meine persönliche Meinung zu KI ist an der Stelle, mir kommt es jetzt momentan so ein bisschen vor wie ein Zehntklässler auf dem Gymnasium. Funktioniert schon ganz ordentlich, ja. Aber wie wirklich gut ausgebildete und erfahrene SEOs und SEA-Experten, das wird schon noch dauern.
Ja, zumal ich ja auch mich dann immer frage, wir müssen ja die Kapazität haben, diese Ergebnisse auch zu validieren. Und die müssen wir weiterhin umso mehr wahrscheinlich haben. Und wir müssen ja deshalb in irgendeiner Form auch außerhalb dieser KI-Infrastruktur Tools bedienen können, Gegenchecks durchführen können. Also das ist für mich auch alles noch ein ganz, ja, ein wesentlicher Aspekt eigentlich, wo es wahrscheinlich auch noch sehr viel Reibung geben wird zukünftig, könnte ich mir vorstellen. Du hast ja jetzt schon mit der KI ganz schön viel in unsere eigentlich jetzt kommende Glaskugel geschaut, lieber Thomas. Vielleicht gucken wir mal trotzdem noch in die Glaskugel so ein bisschen anders, auch vielleicht zum einen ein bisschen auf abseits der KI Herausforderungen, die du so noch sehen würdest oder könntest oder Chancen. Oder vielleicht auch, da kannst du jetzt frei in dich gehen, was du dir wünschen würdest. Was würdest du dir denn vielleicht selbst persönlich wünschen? Wie würde denn für dich eine optimale Arbeitsumgebung in 5 Jahren aussehen?
Bevor wir zu den Wünschen kommen, vielleicht nochmal auch die Brücke dazu, weil ich glaube, das ist für die Wirtschaft auch ganz entscheidend, für die PR-Agentur entscheidend, für unsere Agenturszene entscheidend, aber auch für die Fortentwicklung entscheidend. Corporate Websites werden nicht verschwinden. Davon bin ich wirklich überzeugt. Weniger wegen den Daten, da kommen wir gleich dazu bei den Wünschen, Wir müssen es einfach auch mal ganz nüchtern sehen. Google hat gar kein Interesse daran, auch in Zukunft nicht alles in den eigenen Ergebnissen auszuspielen. Es gibt das Interesse nicht, denn Google wird niemals die Glaubwürdigkeit haben wie Marken, wie andere Brands, die ja für das Suchergebnis inhaltlich stehen. Und
genau.
Nutzerinnen und Nutzer wollen in ganz vielen Fällen zur eigentlichen Quelle der Suche vorstoßen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Lederjacke von Google gesucht hast.
Das meinte ich eben auch vorher, ne? Mit dem, dass man außerhalb ja irgendwo diesen Gegencheck und diese Glaubwürdigkeit braucht.
Genau, und daran schließt sich im Grunde auch die Zukunft an, denn wir sind ja Unternehmer, das heißt, mir geht es vor allem darum, wie wir das gestalten können. Und wenn wir darauf schauen, dann werden beispielsweise genau die Corporates extrem auf hochwertigen, auf relevanten Content schauen müssen, dann sind wiederum die Suchmaschinen und die Chatbots davon abhängig und auch darauf angewiesen. Und wir Agenturen sind im Grunde dafür auch da, diesen Content, diesen helpful Content sichtbar zu machen. Das ist für mich die Brücke zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Ja. Vielleicht an der Stelle diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben. Wir haben über Kanäle gesprochen, über Channels gesprochen, über Zielgruppen gesprochen. Also ich sehe zwei Tendenzen. Das eine ist, ich sehe zwei Stichworte, unter denen im Grunde alles weiterläuft. Das ist mehr und das ist Vielfalt. Wir werden auch in Zukunft, KI hin oder her, für immer mehr Kanäle, immer differenziertere Zielgruppen ansprechen und bespielen. Und wir werden diese in Echtzeit, das ist auch so ein Stichwort, was wir schon einmal erwähnen müssen, in Echtzeit Werbung ausspielen und das vor allen Dingen auch in viel granulareren Budgets. Diese Entwicklung haben wir schon heute da, die wird durch KI einfach beschleunigt. Es ist mehr. Es ist einfach mehr und schneller. So, und diese KI, dort haben wir ja auch Technologien drin, die ja jetzt genau im Sprung sind, real zu werden und kritischen Massen zu überspringen. Augmented Reality ist etwas, was kommen wird. Voice Search ist ein ganz konkretes Thema, mit dem sich SEOs auseinandersetzen müssen. Die Inhalte von Websites müssen Voice Search optimiert sein. Und das wird in naher Zukunft ja auch weiterhin unsere Branche und die Leistungen verändern. Und das wird aber die bestehende Entwicklung vor allen Dingen beschleunigen. Das ist das, wie ich es einordne. Denn diese Technologien sind da und die sind auch einsatzfähig. Schließen würde ich tatsächlich gerne mit einem Wunsch.
Gerne.
Also das ist was anderes. Du hast vorhin von Rahmenbedingungen gesprochen, Bea. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist es tatsächlich ein europäisches Regelwerk, das einerseits Verbraucherrechte schützt, absolut, aber gleichzeitig deutlich mehr Raum für Innovationen schafft, als das heute der Fall ist. Das halte ich wirklich für angezeigt.
Das war ja schon so quasi ein ganz gutes Schlussplädoyer. Einerseits Regelwerk, aber andererseits auch den Raum zu geben oder noch mehr Raum zu geben für Innovation. Gerade mit diesem ganzen Kontext, den du vorher aufgezeichnet hast, mit der Vielfalt, die zunehmen wird, der Ausdifferenzierung der Kanäle, der Formate, der Inhalte, der Technologien, die bereitstehen bereits und das alles in einem immer schneller werdenden Tempo. Puh, vielen Dank, lieber Thomas. Das war ein sehr spannender Podcast, wie ich finde, und hat mir auf jeden Fall ganz konkreten Einblick gegeben in erstens mal eure Arbeit und auch in eure Branche. Vielen Dank.
Ich danke. Danke für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht.